Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethi und ich habe heute viel Freude und Spaß mit Knut Nippe, der mir gegenüber sitzt. Und wir reden gerade bei den Tischgesprächen über geistliche Übung.
Hallo Malte, genau, das tun wir. Wir sind in einer Serie über dieses Thema.
Wir hatten mal dem die Überschrift gegeben, wie gestalten wir eigentlich unsere Jesusbeziehung? Wie gestalten wir, das klingt sehr aktiv. Und heute haben wir eine geistliche Übung uns vorgenommen, wo ich mir noch nicht ganz so sicher bin, wie aktiv sie eigentlich ist, weil sie klingt auf den ersten Blick ziemlich passiv. Heute geht's ums Ruhen.
Ja.
Englisch.
Rest.
Rest. Und Knut, du hattest schon vorgeschlagen, ob du das praktisch umsetzen wolltest, vielleicht
genau,
diese Folge.
Genau, ich werde mich hier heute nur ausruhen und Malte die ganze Arbeit machen lassen.
Das wäre es auch mal. Endlich keiner, der mir ins Wort fällt. Aber dazu mehr in der nächsten Folge in 2 Wochen. Kleiner Cliffhanger. Wir starten in das Thema Ruhen. Ich bin sofort bei dem entsprechenden Gebot in der Bibel.
Genau. Das ist eine Aufforderung.
Am 7. Tage sollst du ruhen. Oder wenn wir bei den 10 Geboten sind, du sollst den Feiertag heiligen, den Sabbat heiligen. Das ist ja eigentlich auch die Aufforderung zum Ruhen. Und ich habe mich gefragt, ob es eigentlich einen Unterschied macht, mit welcher Logik ich mich dem Thema nähere. Weil wir sind jetzt ja in einer Reihe über geistliche Übungen. Dann ist Ruhen so etwas wie eine geistliche Übung. Aber ich nähere mich dem Thema sonst immer als Gebot. Du sollst nicht.
Ja.
Du sollst ruhen. Und ob das eigentlich einen Unterschied macht, wie ich mich dem Thema näher, eher unter dem Vorzeichen Gebot oder unter dem Vorzeichen geistliche Übung. Siehst du da einen Unterschied oder ist das für dich?
Nee, ehrlich gesagt kapiere ich das jetzt gerade noch nicht.
Für mich macht es einen Unterschied.
Dann sag ich's ja, mal von mir. Ja, ich lerne ja auch immer dazu.
Weil ich, wenn ich bei Geboten bin, immer sofort in so einer Gebot- und Verbotsstruktur bin.
Ja.
Ich frage mich immer, was genau muss ich jetzt hier tun? Was genau muss ich machen? Darf ich am Sonntag Fernsehen gucken? Ist es noch erlaubt, nach 18 Uhr einkaufen zu gehen, weil ich da mit jemandem anderen die Ruhe. Also ich bin sofort in dieser Logik von...
Was darf ich?
Während geistliche Übung eher für mich den Horizont von Ressourcen aufmacht. Also welche Möglichkeiten gibt mir etwas? Und das finde ich eigentlich ganz befreiend, mich mit dem Thema Ruhen, nicht mit der Frage, wo genau ist die Grenze zwischen richtig und falsch zu nähern,
ja,
sondern eher mit dem, wo kann das deinen Alltag bereichern?
Ja, okay.
Aber that's just me. Dann frage ich nochmal anders. Ich gebe dir nochmal eine zweite Frage und vielleicht
bin ich da besser.
Bist du da sprachfähiger? Wo ist der Unterschied zwischen relaxen und ruhen? Weil entspannen, ausspannen, das tut doch eigentlich jeder Mensch oder das sollte jeder Mensch tun. Aber wir wollen es ja als geistliche Übung betrachten. Dann hat es sofort ja einen religiösen, einen spirituellen Charakter. Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen dem Ruhen eines Christen und dem Relaxen seines nicht-christlich, nicht-religiösen Arbeitskollegen?
Oh, nee, da will ich jetzt keinen Unterschied sehen. Ich weiß auch nicht, ob das klug ist zu sagen, das ist genau das Gleiche. Aber es ist ein bisschen geschummelt. Ich finde, bei den beiden Wörtern ist das eine einfach nur Englisch, das andere ist Deutsch, ja, sozusagen. Also ich sag mal positiv, wie ich das verstehe. Ich finde es interessant, dass in den 10 Geboten zuerst diesem Sklavenvolk, die immer arbeiten müssen, gesagt wird, ein Tag sollst du nicht arbeiten. Ein Tag sollst du ausruhen. Und das als Gebot. Das finde ich schon auch erstmal toll, dass das auch jetzt nicht optional ist, sondern dass das Gott wichtig ist, dass wir nicht ununterbrochen produktiv sind, schaffe, schaffe, Häusle baue. Besonders als Pastor finde ich das interessant. Ich kenne jemanden, der gesagt hat, dieses Gebot ist das, was am meisten und am stolzesten von Pastoren gebrochen wird, die dann immer sagen, ich habe keinen freien Tag. Ja, genau, das ist peinlich. Aber ich weiß, wie schwer das ist, das durchzuhalten. Und ich würde erstmal sagen, nein, es geht darum, einen Tag etwas zu lassen. Gott möchte, dass ich etwas lasse. Und man kann das ja auf diesen Tag beziehen. Man sieht es dann auch noch im Weiteren, dass es im Alten Testament ja nicht nur diesen einen Tag gibt, sondern dass es das auch dann auch jahresweise gibt. Es gibt das Sabbatjahr, wo das Land sich erholen soll. Ja, also jedes 7. Jahr sollen die Felder nicht bebaut werden, damit die sich erholen können und man soll dann eher andere Felder bebauen. Also eine Auslassung. Die Frage, was mache ich in der Zeit? Und ich glaube, ja, da geht es um Erholung. Es geht nicht um nichts tun, sondern es geht um nichts Produktives. Also nichts, was ich tun muss, um mich irgendwie am Leben zu erhalten. Sondern erholen. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also da werden wir auch noch drauf kommen. Also für manche ist dieses, ist dieser Ruhetag dann auch eben einer, wo sie Sport machen. Und das finde ich grundsätzlich gut. So, also, aber dass man, das ist ein Tag, wo man so die Batterien des Körpers, des Geistes wieder auflädt und eben nicht darauf guckt, was springt am Ende auf der Habenseite dabei raus. Und das ist einmal Spaß haben und meinetwegen relaxen. Und ja, und wenn, also das werde ich dann vielleicht als Christ anders machen als der Nicht-Christ, weil ich Gott da auch danke und sage, ja, das ist eben, macht mir eben auch deutlich, dass Gott mich zwar mit in seine Arbeit hineinnimmt und mich auch etwas tun lässt und mich da mittun lässt an seinem Werk, aber mir auch immer deutlich macht, aber ganz viel macht er auch ohne mich und deswegen soll ich auch immer wieder dran denken, dass ich auch mal etwas lasse. Und das kann ich dann auch, ja, nee, also wir haben jetzt, ich finde es in Ordnung, vom Sabbatgebot auszugehen, aber das ist dann vielleicht auch nicht nur etwas, was ich sozusagen einmal in der Woche mache, sondern dass ich kleine Portionen davon auch in meinem Alltag integriere.
Und ich würde auch das so sehen, wie du es gerade schon auch angedeutet hast, die geistliche Dimension des Ruhens besteht auch darin, dass ich mit Gott vertrauen.
Ja.
In dem Bewusstsein, dass ich weiß, Gott arbeitet jetzt. Und ich muss nicht jedes Problem lösen, weil am Ende, ich finde das Paul-Gerhardt-Lied, Befiehl du deine Wege bringst so gut auf den Punkt. Gott wird Wege finden.
Ja.
Und Gott sitzt im Regiment. Gott leitet diese Welt und es hängt nicht alles daran, dass ich es tue. Das ist ja manchmal so der Default-Modus, in dem ich unterwegs bin. Wenn ich es nicht tue, löst es sich nicht.
Genau.
Und das Ruhen übt auch das ein. Deswegen ist für mich tatsächlich auch morgens sich Zeit zum Beten zu nehmen, hat auch schon etwas ja damit zu tun, weil ich weiß, ich ordne diesen Tag vor Gott ein und weiß, Gott tut das Entscheidende und deswegen hat es jetzt auch seine Zeit, mit Gott in Kontakt zu sein und ich muss nicht sofort gleich an den Schreibtisch, gleich die ersten 3 E-Mails abarbeiten. Für mich ist deswegen auch tatsächlich die stille Zeit am Morgen schon in gewisser Hinsicht eine Ruhezeit, weil sie eine verschwendete Zeit in gewisser Hinsicht. Sie hat keinen produktiven Zweck erstmal für mein Output an dem Tag. Zumindest keinen direkten, offensichtlich sichtbaren. Ich glaube, indirekt gibt es da nämlich schon einen.
Also das Thema Ruhen ist ja irgendwie in christlichen Kreisen gerade Mode. Unter anderem auch durch einen Autor, heißt er John Mark Comer, der so mehrere Bücher darüber geschrieben hat, die auch ins Deutsche übersetzt werden. Und er hat einen Podcast und den Sabbat wieder entdecken und so. Und das ist gerade bei vielen Christen ist das so ein Thema und ich habe da kurz reingeguckt in ein Buch, eine Sache fand ich ganz interessant, dass er sagt, mit Ruhen ist auch nicht Schlafen gemeint, was ich sehr hilfreich finde, denn ich finde das mit dem Schlafen zwar auch gut, ich finde auch diesen Psalm, ja, wenn der Herr nicht das Haus baut, wo nochmal deutlich gemacht wird, auf wessen Arbeit es ankommt und dann auch den Sein gibt's der Herr im Schlaf, steht da auch, aber er beschreibt von seiner Anfangszeit als Pastor, wo er sich einfach tot gearbeitet hat und dann der Sonntag sein Tag war, wo er mal schlafen konnte, ja, also er hat den ganzen Sonntag im Bett verbracht, damit er am Montag wieder, das ist nicht mit Ruhen gemeint, sondern das soll gerne schon in den anderen Tagen integriert sein, also Schlaf gehört auch dazu, sondern Ruhen heißt einfach auch, jetzt nicht nur wieder auftanken für das andere, sondern Ruhen heißt einfach auch, von Gott freie Zeit geschenkt bekommen, die man genießt und wo man die Schöpfung genießt oder auch vielleicht Literatur oder Kultur oder so genießt, also sich entspannen. Also noch was Aktiveres als einfach nur schlafen. Also ich finde, der Psalm hat seine Berechtigung eben in diesem, dass er darauf hinweist, auf wen es ankommt, wer was tut, aber dass ich diese Zeit, wo ich mir bewusst mache, Gott arbeitet und es kommt nicht auf mich drauf an, auch im wachen Zustand wahrnehme und nicht nur sage, okay, ich kann jetzt schlafen, weil Gott macht alles.
Da sind wir ja bei einem ganz spannenden Thema, bei der Frage, wie aktiv und passiv ist eigentlich Ruhe?
Ja.
Und ich finde, das kann man ja gar nicht so ganz trennscharf und eindeutig beantworten und ich finde das einen wichtigen Hinweis, dass du sagst, das muss nicht bedeuten, dass ich einen Tag auf dem Sofa nur sitze.
Ja.
Und ich sag mal so, wie auch ja die Praxis in Jesu Tagen war und ich darf auch nichts mehr kochen, wenn ich Spaß am Kochen habe, weil das ja schon Arbeit wäre.
Ja.
Sondern ich darf vielleicht, wenn ich weiß, mir tut das gut, mich abends mit guten Freunden zu treffen, dann unternehme ich was. Dann ist das auch erholen. Und gleichzeitig kennen wir das ja vielleicht auch aus Erfahrung, dass das kippen kann. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo man eigentlich alles optimiert.
Ja,
und wo auch die Freizeit mitunter unter unserem Optimierungsdruck ist. Und das kann ja vielleicht kennen das einige Hörer auch aus eigener Erfahrung, manchmal so kippen, dass ich weiß, okay, dieses Wochenende habe ich jetzt frei. Da will ich mich richtig erholen. Und ich weiß, zum Erholen brauche ich eine lange Wandertour. Und die plane ich jetzt so. Und dann muss ich noch das machen, das tut mir gut. Und dann merke ich eigentlich schon, wie das erholt mich dann auch wieder stresst, weil das auch wieder unter dieses Optimierungsvorzeichen kommt, wohinter so vieles in unserer Gesellschaft ist. Und dann finde ich, gehört zum Ruhen auch manchmal die vertrödelte Zeit.
Ja.
Also nicht nur die genutzte und gestaltete Zeit, sondern auch die vertrödelte Zeit, die ich mit gutem Gewissen vor meinem Gott vertrödelt haben darf.
Genau, ich glaube, darauf kommt es an, dass das Ruhen genau dieses Durchbrechen dieses Produktivitäts- und Aktivitätsdogmas ist, was zurzeit über unserem Leben schwebt, auch gesellschaftlich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Koma oder bei Ronneweg war, die auch irgendwie geschrieben haben, dass es inzwischen jede Menge Bücher darüber gibt, wie man sich ausruht und wie man sich erholt, dass wir das gar nicht mehr können. Und ja, ich besitze so ein Buch, das heißt irgendwie die Kunst, sich auszuruhen, weil es inzwischen Leute da gar keinen Zugang mehr zu haben. Ich glaube genau, das Ausruhen bedeutet das Durchbrechen dieser Sache. Und dass man eben, und wenn man sagt, ich muss mich ausruhen, damit ich danach wieder voll Gas geben kann, dann hat man es nicht durchbrochen. Wenn man sagt, ich merke, dass mir das schwerfällt, mich auszuruhen, deswegen mache ich mir vorher Gedanken und plane das ein bisschen, das finde ich viel in Ordnunger. Ja,
also, in Ordnunger, toller Komparativ.
Dass man sagt, okay, ich merke, dass ich meine Erholungszeit auch bewusst planen muss, weil ich mich sonst verzettel. Ich muss also auch mit dem Kopf rangehen. Das finde ich gut, weil das durchbricht es. Bei dem anderen, ich muss mich richtig erholen, damit ich danach wieder Gas geben kann, das durchbricht es gerade nicht. Also ja, manche Sachen müssen auch geplant werden.
Du hast gerade eben das Buch angesprochen von Gretchen Ronneweg.
Ja.
Die hat tatsächlich auch ein Kapitel über Rest, heißt das?
Das ist ihr erstes. Also das ist ja das Tolle in ihrem Buch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Aber das hat mich gleich geflasht. Sie hat erst so einen theoretischen Teil und dann geht sie Übung durch. Mhm. Und Rest ist ihre erste. Damit steigt sie ein. Das finde ich super.
Und warum sie das macht, finde ich total nachvollziehbar. Und das hat mich auch beschäftigt und fand ich echt gut, weil sie sagt, beim Ruhen bin ich ja Empfangender.
Ja.
Ich empfange, dass Gott mich beschenkt. Und sie stellt diese Übung, Ruhen, deshalb an den Anfang aller geistlichen Übungen, weil sie sagt, darum geht's im Endeffekt bei allen geistlichen Übungen. Wir denken ja bei geistlichen Übungen erstmal an Dinge, die wir eigentlich machen müssen. Ich muss beten, ich muss Bibel lesen, ich muss dies und jenes tun. Und sie sagt, nee, eigentlich geht's bei allen geistlichen Übungen darum, dass ich von Gott etwas empfange. Und beim Ruhen wird's besonders sichtbar, weil ich ruhe und lass mich von Gott beschenken, dass ich diese freie Zeit auch habe. Und vielleicht kann man diesen Grundgedanken vom Ruhen eigentlich auch auf die anderen geistlichen Übungen übertragen. Wir haben ja vor 2 Wochen über die Beichte gesprochen. Natürlich bin ich tätig, wenn ich beichte, aber am Ende geht es auch bei dieser geistlichen Übung darum, etwas zu empfangen.
Ja.
Gottes Gnade zu empfangen. Wenn ich Bibel lese, geht es am Ende auch darum, dass ich etwas empfange, dass Gott mit mir redet.
Auch beim Singen, das finde ich einen sehr guten Grundgedanken. Geistliche Übungen sind, dass ich mir einen bewussten Rahmen schaffe, um etwas zu empfangen.
Ja. Ich würde gerne noch mal über eine Facette mit dir reden, die ich in der Praxis gar nicht so leicht finde, nämlich wie das Spannungsverhältnis ist von Ruhen und Verantwortung. Ich starte mal mit einer Geschichte ein, dann wissen wir vielleicht gleich, was schieflaufen kann. Ich habe mal von einer Gemeinde aus den USA gehört, wo der Pastor sehr stark machte, in Jesus ist es vollbracht. Wir müssen nichts leisten. Jesus hat es geschafft. Und dann sagte mal eine Frau, die in dieser Gemeinde war, dann kam ein Mann sonntags oft vom Gottesdienst nach Hause und sagte, es ist vollbracht, es ist geschafft. Und fing an, im Haushalt nicht mehr groß mitzuhelfen.
Ja.
Und sie merkte, die ganze Arbeit blieb an ihr hängen.
Ja.
Und ich spitze jetzt mal zu. Wir leben in einer Zeit, wo alle sagen, ich brauche Me-Time, ich brauche Me-Time, ich muss ruhen, ich muss ruhen, ich muss ruhen. Aber wir sind ja als Menschen in Beziehung unterwegs. Und wenn ich sage, ich muss ruhen, ich kann heute die Geschirrspülmaschine nicht ausräumen, dann sagt die Geschirrspülmaschine ja nicht, okay, dann mache ich es halt für dich, sondern das müsste ja meistens eine andere Person tun. Das heißt, es gibt ja einen sozialen Zusammenhang. Und über den würde ich gerne nochmal nachdenken. Wie ist das eigentlich mit meinem Ruhen und dadurch, dass ich gleichzeitig Verantwortung habe, auch für andere Menschen? Und ich fand vielleicht nochmal einen Gedanken auch von Gretchen Ronneweg da an der Stelle gut, die sagte, dass man das auch miteinander besprechen und aushalten muss und gucken muss, eigentlich, dass jeder in meinem Umfeld ruhen darf. Also nicht ich soll nur ruhen, sondern es ist auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass andere ruhen dürfen. Und beides muss austariert sein. Und vielleicht ganz stark, dass das sogar im Alten Testament schon drin steht, weil ja bei diesem Gebot des Sabbats nicht nur drin steht, du sollst den Sabbat halten, sondern auch alle, die zu deinem Haushalt gehören.
Ja.
selbst die, wenn du Knechte und Mägde hast, sogar das Vieh.
Ja.
Also, und das finde ich nochmal einen interessanten Gedanken. Ruhen ist eigentlich auch eine soziale Komponente. Ruhen ist auch eine Aufgabe für eine christliche Gemeinschaft, vielleicht auch für eine Gemeinde sogar, sich zu überlegen, wie können hier alle in unserer Gemeinde auch zum Ruhen kommen.
Und ich glaube, an der Stelle ist es total gut und hilfreich, über Planung, über Tipps und über Delegation zu reden. Also wenn ich das erzählt habe, dass dieser Kollege gesagt hat, ja, das Sabbatgebot ist das, was die Pastoren am meisten und am stolzesten brechen. Genau, weil sie nämlich am Sonntag arbeiten und sich dann nicht trauen, den Montag freizunehmen. Und ich bin total dankbar hier in meiner neuen Gemeinde. Ist das etabliert? Da lassen mich montags alle in Ruhe und sagen, machst du auch montags als freien Tag? Weil das ist ja wichtig, dass du auch einen freien Tag hast. Das finde ich gut. Und natürlich gibt es Berufe, die auch, also so. Und dann ist es gut, sich Verschiebungen auszudenken. Und das bedeutet, das ist natürlich auch in meinem privaten Leben so. Ja? Also, dass ich zum Beispiel gucke, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn, mir den Sonntag zum Beispiel freizuschaufeln. Also mir ist wichtig, ich spiele es jetzt immer an dem Sonntag durch, aber wir haben ja gesagt, es ist auch sinnvoll, auch insgesamt zu gucken, wo kann ich in meinem Alltag auch Ruheinseln einbauen und so weiter. Aber bleiben wir mal bei dem Sonntag. Und zum Beispiel eine Sache ist doch, dass man sagen kann, okay, am Sonntag wird nicht gekocht, sondern wir kochen am Samstag vor. Also diese ganzen jüdischen Regeln und so, über die man sich auch so lustig macht und die ja manchmal auch so ein bisschen übertrieben sind mit dem Sabbat, was man da alles nicht machen darf, haben ja dazu geführt, dass Leute sich das auch überlegt haben. Und ich glaube, man kann auch nicht alles über Regeln, die dafür. Aber man kann doch für sich privat gucken, gibt es so Kniffe? Und dann wird eben die Lasagne Samstag gemacht und Sonntag einfach nur in den Ofen geschoben. Also ich kann doch kreativ sein und mir überlegen, wie gestalte ich mir Zeiten, und mit mir meine ich jetzt eben die für alle gelten. Und ja, es wird immer Sachen geben, die dann doch gemacht werden müssen. Schöne Grüße an alle Familien mit Kleinkindern und so weiter. Aber also bei uns ist gerade immer so ein Stress morgens beim Aufstehen, also an jedem Tag mit dem Anziehen. Und dann muss das Zeugs gesucht werden. Und ich denke immer, warum schaffen wir es nicht? Das habe ich heute Morgen wieder gedacht, am Abend vorher mit den Kindern die Sachen rauszulegen, damit man das am Morgen nicht hat. Also über sowas kann man ja nachdenken. Wie können möglichst viele zu ihrem Recht kommen?
Und ich finde, die Grunderlaubnis, die du gerade hier ausgesprochen hast, ist auch total wichtig, dass das bei jedem auch unterschiedlich aussehen darf und auch Lebensphasen.
Es wird bei jedem auch unterschiedlich aussehen müssen.
Wenn ich ein einjähriges Kind bei mir habe, wird man nicht einen Tag ruhen können. Gerade als Mutter, wenn man vielleicht sogar noch stillt oder so, das geht nicht. Aber dann wäre eher die Frage, wie schafft man es als Gesamtfamilie, auch der Person, die gerade, wo besonders viel Druck ist, das Ruhen zu ermöglichen.
Ja.
Und da finde ich schon interessant, dass Martin Luther, als er ja das dritte Gebot auslegt im kleinen Katechismus, eben nicht so sich auf den Sonntag fixiert, sondern sagt, eigentlich heißt den Feiertag Heiligen auch Gottes Wort gerne hören und lernen. Und das kann ich auch an jedem Tag erstmal tun. Und damit ist so diese Logik, es muss dieser eine Tag sein. Und wann genau muss es anfangen und aufhören? Ich glaube, da geht es weniger um die genaue Grenze von richtig und falsch, sondern eher um das, was Gott uns ermöglicht, dadurch, dass er uns die Ruhe schenkt.
Meine Frau und ich haben uns immer so Geschenke gemacht, machen wir auch weiterhin, dass es so Zeiten gibt, wo einer dann für die Kinder zuständig war und der andere frei hatte und spazieren gehen konnte oder irgendwie so.
Ja, genau sowas. Was bringt mir eigentlich zur Ruhe? Ich stelle jetzt mal wieder diese Verzweckungsfrage, die ja immer ein bisschen gefährlich ist, und ich stelle sie trotzdem. Was bringt uns eigentlich Ruhen? Und ich würde gerne noch mal einen Bezug herstellen zu einer Folge, die wir früher vor ein paar Wochen jetzt gemacht haben. Über Anfechtung haben wir gesprochen. Und da ist uns ein bisschen auch aufgegangen, dass es ja auch zwischen den verschiedenen geistlichen Übungen auch so Beziehungspunkte gibt. Und manche von uns erleben es ja vielleicht auch, dass die Lunte nicht ganz so kurz ist, wenn man geruht hat. Und man vielleicht auch manchen Anfechtungen etwas leichter begegnen kann, nicht leicht, aber vielleicht etwas leichter begegnen kann, wenn ich Kraft geschöpft habe vorher. Von daher finde ich, ist Ruhen auch geistlich gesehen bringt mir auch was im Umgang mit anderen Herausforderungen.
Ja, jetzt hast du die Antwort ja selber schon gegeben. Ja, ja gut, dann brauche ich ja nichts mehr sagen.
Du wolltest doch ruhen.
Ja, genau.
Du wolltest dich die Arbeit doch ruhen. Genau, so ist das auch. Ich wollte dir mal ermöglichen, einfach mal deine Stimmbänder ein bisschen zu schonen.
Danke.
Sonst werden die so gereizt, man muss husten und das wollen wir nicht. Ich hatte noch eine andere Frage, die du nicht beantworten müsstest, aber dürftest. Also du darfst sozusagen das Verhältnis zwischen Aktivität und Passivität in der folgenden Frage selbst bestimmen. Die Frage lautet, welche biblischen Texte sind dir zum Thema Ruhen wichtig? Gibt es in der Bibel etwas, was dich catcht, wenn es ums Ruhen geht?
Nein, erstmal im ganzen Alten Testament, dieses mit Feiertag, Sabbatjahr, Erlassjahr, ja, weil da so diese ganze Kultur und Schwere des Gottmachenlassens, auch gesamtgesellschaftlich, ja, für ein ganzes Land sehr betont wird. Ich weiß gerade nicht, welcher Psalm das ist, ne? Wenn der Herr nicht das Haus baut, müsste so in den 130ern sein, 131 vielleicht, irgendwie so. Müsste ich gucken. Das finde ich ist ein guter Spruch. Auch die Geschichte von Elia, der nach einem großen geistlichen Kampf gegen die Baalspriester völlig ausgebrannt ist und Gott sagt zu ihm, schlaf erstmal. Also das ist sogar noch mehr als Ruhen, sondern das ist erstmal, ey, du brauchst erstmal das Nötige, schlaf erstmal, iss erstmal, hab eine Gottesbegegnung, kommt dann noch dazu, und dann geh erstmal. Eigentlich auch Jesus in der Wüste, der ganz zu Beginn seines Dienstes erstmal nichts tut, außer sich angreifen zu lassen. Aber es ist erstmal ein Nichtstun. Ich gucke mal schnell den Psalm nach.
Ich finde das ganz eindrücklich, dass ja allein der Sonntag, den wir feiern, schon ganz viel mit Ruhe zu tun hat. Weil warum feiern wir Christen eigentlich am Sonntag unsere Gottesdienste und ruhen? Weil das ja der Tag der Auferstehung von Jesus ist.
Ja.
Wo wir glauben, dass Jesus das entscheidende Werk, die entscheidende Arbeit schon geschafft hat. Den Tod besiegt, auferstanden ist. Und weil er uns auch in die Ewigkeit führt. Der Sonntag ist nach biblischer Zählung auch der achte Tag.
Genau, nicht mehr der siebte Tag, wo im Alten Testament geruht wurde, richtig?
Sondern der achte Tag, das ist das Bild für die Ewigkeit. Und das ist das, die Realität, die auch schon für uns Christen gilt. Und in diese von Christus uns erworbene Ruhe legen wir uns am Sonntag. Ich finde eine Bibelstelle, die damit auch zusammenhängt, ist der Hebräerbrief, viertes Kapitel. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, wo der Autor, der Apostel des, im Hebräerbrief, die im Grunde die Josua-Geschichte geistig sie anguckt und sagt, das Volk Israel war unterwegs, versprochen war das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und das hatte man vor Augen und denkt, wenn man da angekommen ist, sind wir nicht mehr in der Sklaverei in Ägypten, sondern in dem Land, wo man ruhen kann. Und wenn man sich die Geschichte im Alten Testament anguckt, weiß man, Israel kommt in dem gelobten Land an, aber so richtig Ruhe kommt nicht auf. Und die wahre Ruhe kommt eigentlich erst, als Jesus Christus kommt. Und wer in Jesus zu Jesus kommt, der findet in ihm den, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir sollt ihr auch Ruhe finden für eure Seelen.
Genau, und diese Ruhe wird in der Ewigkeit nochmal in einer ganz anderen Dimension.
Genau.
Es ist übrigens Psalm 127. Ich war ein paar zu weit.
Gut, dass wir das aber noch geklärt haben. Ich würde gerne am Ende nochmal praktisch werden. Wenn jemand uns zuhört und sagt, wie kann ich ruhen? Knut, wie machst du das denn gerade? Hast du so aus deiner Erfahrung, hättest du da mal so ein paar Kniffs und Tipps für mich?
Such dir eine Zeit, die du Gott schenkst, indem du dir was Gutes tust. Und sag Gott, das, also mir hilft es schon, dass es ein Gebot ist. Mhm. Ja, und dass man sagt, Gott, das, ich weiß, mein Schreibtisch ist voll, aber das schenke ich jetzt dir. Und dann guck, ob das eine, also ich glaube, da muss man immer ein bisschen gucken, ist es eine Zeit mit anderen zusammen, also wenn man in der Familie ist, oder ist es auch Zeit alleine. Für mich ist das, also allein ist schon ein besonderer Luxus. Mhm. Und bei mir ist es oft auch, dass ich doch irgendwie in Bewegung kommen muss. Also ich merke, einfach nur auf dem Sofa liegen entspannt mich nicht so sehr wie spazieren gehen, ins Schwimmbad gehen, oder sowas zu machen oder einfach, genau, oder sonst mit anderen zusammen Spieleabend. Aber genau, das einzuplanen, zu sagen, Gott, aus meiner Sicht könnte ich es mir jetzt nicht leisten, es gäbe noch so viel zu tun, aber weil auf dein Wort hin, weil du es gesagt hast, diese Zeit, die mir jetzt Spaß macht, schenke ich dir. Diese schöne Zeit.
Ich ergänze mal, unterschreibe es und ergänze. Für mich hängt auch ganz viel damit zusammen, wie gehe ich eigentlich mit meinem Smartphone um?
Ja, ja, ja.
Oh, weil ich damit nicht zur Ruhe komme. Also ja. ich merke, ich kann mich dadurch ablenken, aber ich werde nicht entspannt.
Ja.
Ich finde keine Ruhe. Und deswegen sich die smartphone-freien Zeiten zu überlegen, also das kann man immer mal gucken. Wo kann ich mein Smartphone
in einem anderen Zimmer lassen?
Wo kann ich mein Smartphone in einem anderen Raum lassen, in einem anderen Zimmer? Finde ich total wichtig. Mir hilft es auch, ich finde auch abends ist Ruhen wichtig, weil ich dann auch schlafen kann. Also ich will mich ab bestimmten Punkten auch nicht mehr mit den Themen und Problemen dieser Welt beschäftigen. Also auch das hilft mir, irgendwann zu sagen, ich beschäftige mich vielleicht die letzte Stunde des Tages auch mit Dingen, die nicht die Probleme meines Berufsalltages oder der großen Welt und ihrer Dramen oder sonst etwas beschäftigen, sondern mit einer Sache, die mich auf andere Gedanken bringt. Ach, das sind so Kleinigkeiten.
Das ist ein super Tipp für mich. Ich bin da richtig schlecht und werde das jetzt nochmal zum Anlass nehmen. Das ist wirklich sehr gut, dieser Tipp.
Das ist ja bei all den Dingen so, dass wir darin schlecht sind, sie umzusetzen. Und alle diese geistigen Übungen... Ja,
aber manchmal bin ich richtig schlecht und manchmal bin ich nur so mittelschlecht. Aber hier bin ich richtig schlecht.
Ich kläre das für mich in der Beichte. Darüber haben wir übrigens vor 2 Wochen geredet. Nein, geistliche Übungsthemen sind auch Beichtthemen. Wir hoffen, das war mal so ein Aufschlag zum Thema Ruhen und hat euch vielleicht ein paar Impulse gegeben, heute zu sagen, hey, ich möchte das vor Gott ernst nehmen und als Geschenk annehmen, wo Gott mich durch beschenken möchte, zu ruhen. Vielleicht habt ihr auch noch andere Tipps für uns. Schreibt uns das gerne mal. Ja. Eine E-Mail an kontakt@tischgespräche-podcast.de. Da freuen wir uns, von euch zu hören. Wir freuen uns auch über eine Unterstützung. Geht auch gerne auf unsere Homepage. Wir freuen uns tatsächlich auch über eine kleine Spende. Das hilft, dass wir diese Folgen gut produzieren können, weil genau wir noch jemanden haben, der im Hintergrund
der das professionell macht. Also Malte betont jetzt, dass der das besser macht, als Malte es bisher gemacht hat. Das mag auch sein, das habe ich noch nicht gehört, werde ich noch. Aber vor allen Dingen, Malte muss es dann nicht mehr machen. Malte hat dann Malte Zeit für was anderes.
Darf und das ruhen. Ist auch gut. Vielen Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer weiteren geistlichen Übung. Und Knut, das wird, naja, du wirst schon auf mich hören, glaube ich, was wir da...
Ich werde mich nach dir richten.
Du wirst mich nach dir, genau. In 2 Wochen, bis dahin, macht's gut.
Tschüss.